Ja, dann müssen wir mal gucken, dann, was wir da machen. Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass Ihrerseits da ein starkes Interesse doch wäre. Okay, gut. Ja, dann kommen wir mal zu den Dingen der Vorlesung. Zunächst noch zum Aufgabenblatt. Das Herr Stolz ist im Moment in England und hier ist das Aufgabenblatt Nummer 7. Dazu sollte ich vielleicht noch ein paar Bemerkungen machen. Bei der ersten Aufgabe, ich weiß nicht, ob Sie es schon vorliegen haben, bei der ersten Aufgabe ist ein Datenflussanalysesystem gegeben und eine abstrakte Interpretation. Hier wird auf booleschen Werten was gemacht und Sie sollen einfach die MFP-Lösung bestimmen. Das heißt, man macht für diesen Graphen einfach das Gleichungssystem und berechnet, die Funktionen sind hier vorgegeben, das ist also immer noch ohne Anwendung sozusagen. Man rechnet nur im Beispiel mal die MFP-Lösung durch. Ich würde gerne die Aufgabe erweitern, indem ich Sie auffordere, überprüfen Sie auch, ob diese Lösung mit der MOP-Lösung übereinstimmt. Ja, das ist ja das Thema, an dem wir im Moment stehen. Wir hatten gesehen, dass die MOP-Lösung quasi die Referenzlösung ist. Da wird definiert über die Pfade, was los ist in den jeweiligen Punkten. Das ist die Information, die per Definition über die Pfade gegeben ist. Die MFP-Lösung, die ist nicht ganz so scharf, die ist im Allgemeinen etwas größer. Größer heißt schlechter. Aber wenn die Funktionen distributiv sind, dann stimmt das überein. Ich weiß nicht genau, ob die hier distributiv sind, aber ich nehme stark an, das sollten Sie mal überprüfen. Ja? Wenn das also distributiv ist, dann muss man mal gucken, wie man sowas ausrechnet. Dann gilt natürlich, dass diese Gleichungslösung gleich der MOP-Lösung ist. Den Satz werde ich gleich noch vortragen. Die zweite Aufgabe beschäftigt sich mit der Analyse der Sprungstruktur. Und das ist auf der Basis der Single-Instruction-Graphen, so wie ich das vorgestellt habe, etwas kompliziert. Ich habe bei den Single-Instruction-Graphen nämlich die Sprunganweisungen rausgenommen. Ich habe dort nur als Knoten nur die eigentlichen Anweisungen genommen. Das ist dafür nicht günstig. Bei den Basisblock-Graphen, wenn Sie sich erinnern, da habe ich sehr genau die Anfangspunkte von Basisblöcken definiert. Ja, das sind einfach über die Sprungpunkte. Und das ist eine bessere ein besserer Startpunkt für die Aufgabe. Ich glaube, es steht auch, dass man die Basisblock-Graphen nehmen soll. Denn sie hat folgenden Vorteil für diese Analyse. Man will in der Analyse gerade solche Sprunganweisungsketten rausschneiden. Also, wenn ich habe Go to 7 und 7 ist Go to 8, 8 ist Go to was weiß ich, sowas braucht man natürlich nicht. Und eine Analyse könnte ergeben oder liefert Informationen, dass man solche überflüssigen Sprungketten eliminiert. Dazu muss man natürlich die Sprungketten irgendwie im Programm präsent haben. Und bei meiner Definition, die war ohnehin nicht vollständig. Der Single-Instruction-Graphen sind die Go-Tos eigentlich rausgeflogen. Ich habe dann nur die eigentlichen Anweisungen genommen. Deshalb ist es günstiger, man arbeitet auf Basisblock-Graphen. Da sind die Anfänge der Basisblöcke eindeutig festgelegt. Und was passiert, wenn man solche Sprungketten hat? Das führt dann zu leeren Basisblöcken. Denn wir haben die Sprunganweisungen in einem Block sozusagen rausgelassen. Sodass bei der Aufstellung eines Basisblockgraphen wir die Situation haben, wir haben den Startpunkt eines Basisblocks und dann geht es direkt weiter zum nächsten bei einer solchen Sprunganweisung. Sie können aber durchaus auch die Sprunganweisungen drin stehen lassen. Das ist also nicht so erheblich in dem Block. Ja, Sie lassen also, wenn Sie den Basisblock bilden, durchaus alle Anweisungen drin. Wir hatten es so gemacht, dass wir die Sprunganweisungen gestrichen haben und die Verzweigungsanweisungen, da haben wir nur den booleschen Ausdruck genommen. Es ist aber im Grunde völlig egal, ob Sie diese Sachen rausschneiden oder drin lassen, denn die Sprungstruktur steckt natürlich über die Kantenrelation des Graphen drin. Ja, ob Sie also einen Go-To-Befehl draußen lassen, dann gucken Sie einfach, welches der nächste Basisblock ist und dann sehen Sie den Sprung in der Kantenrelation. Ja, aber es ist wichtig, dass Sie solche leeren Basisblöcke oder Basisblöcke eben nur mit einer Sprunganweisung haben. Und wenn man dann eine Informationstransformation zuordnet, dann wird man in solchen Fällen immer die Identität nehmen. Ja, weil dort keine Variablen verändert werden. Nicht? Im Allgemeinen werden Variablen, das heißt in diesem Falle nicht. Hier geht es ja um Sprungziele, also man wird dann schon darauf rechnen müssen. Gut, mehr will ich vielleicht dazu nicht sagen. Beschäftigen Sie sich einfach mal ein bisschen selbstständig mit diesen Aufgaben. So, Das war das. Jetzt will ich noch einen kleinen Nachtrag zu den kleinsten Fixpunkten liefern. Also nochmal ein sehr einfaches Beispiel. Warum, wurde mir berichtet, nimmt man den kleinsten Fixpunkt? Das wäre Ihnen nicht so ganz klar geworden bei der Semantik. Und das will ich an folgendem kleinen Beispiel nochmal, also Nachtrag, kleinste Fixpunkte. Kleinster, sollte man vielleicht sagen, kleinster Fixpunkt. Wir betrachten mal folgendes einfache Programm. Ich male es direkt als Flussdiagramm auf. Es beginnt hier mit einem Test, x gleich 0. Wenn das wahr ist, dann hören wir auf. Meinetwegen Stopp. Und wenn das falsch ist, dann werden wir x um 1 dekrementieren. So. Ja, also so eine einfache While-Schleife. Nicht? Die While-Schleife würde lauten, while x ungleich 0, ja, man muss das negieren, wenn das ist 0, while x ungleich 0, do, x erhält x minus 1. Ja, das ist genau die, was hier steht. While x ungleich 0, do, x erhält x minus 1. So. Nach Fortsetzungssemantik kann ich diesem ein Gleichungssystem zuordnen. Ich brauche hier nur eine Gleichung. Ich ordne diesem Punkt hier eine Funktion zu. Ich habe nur eine Variable. Also wird die Gleichung so aussehen, f von x gleich. Und jetzt schaue ich mir an, wie verändert sich jetzt der Wert von x, wenn ich hier durchlaufe und hier wieder hinkomme. Das ist klar, hier habe ich einen Test. Also if x gleich 0, then was ist, wenn x gleich 0 ist? Nun, dann höre ich auf, dann wird also x nicht verändert, also x, oder können wir auch direkt die 0 sagen, ja, weil x ja den Wert 0 hat. Ja, also wenn x gleich 0 ist, dann passiert nichts, dann habe ich genau diesen Wert x oder 0. Ist egal, ob ich hier x oder 0 schreibe. Im anderen Fall laufe ich hier raus, das heißt, ich rufe dann die Funktion wieder auf, ich komme wieder an diese Stelle, aber das Argument x ist um 1 verkleinert. Ja, das ist genau die Fortsetzungssemantik dieses Programms oder der While-Schleife. Das kann ich mit folgender einfachen rekursiven Gleichung, Sie sehen, das ist die Umsetzung dieses iterativen Programms in ein endrekursives funktionales Programm. Sie sehen, was hier passiert natürlich. Ja, was meine ich mit passiert? Also ich will erstmal als die natürliche Semantik die operationelle Semantik betrachten. Ja, ich sollte hier noch sagen, worüber wir arbeiten. Das ist natürlich klar. Wir nehmen hier die ganzen Zahlen. Ja, nicht nur die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen, das ist wichtig. Dann habe ich noch die Negation, vielleicht die Konstante 0. Wir können auch alle Zahlen zulassen. Und ich habe den Test auf Gleichheit. Ja, diese Struktur ist es, auf der wir hier rechnen. Alle ganzen Zahlen. Wir brauchen die Subtraktion, wir haben hier die 0 und den Test auf Gleichheit. So, dann betrachten wir als erstes kurz mal die operationelle Semantik. Das ist das, was man natürlich eigentlich hat und kennt und vielleicht auch als Referenzsemantik ansieht. Wenn ich ein solches Gleichungssystem habe, dann kann man mit ihm rechnen. Und für das Rechnen muss man ein Argument vorgeben. Wir wollen mal eine natürliche Zahl wählen mit a und dann unterscheide ich hier, um die Berechnungen zu trennen, also in Abhängigkeit von a zu sehen, folgende beiden Fälle. Ich habe einmal, da schreiben wir es vielleicht hier drunter, den ersten Fall a größer gleich 0. Wollen wir das mal annehmen, a ist größer gleich 0, dann starte ich oben. Also f von a ist gleich, if x gleich 0, nehmen wir zunächst mal an, wir sind noch größer, dann steht dort f von, also wir machen f von a, dann reduziert sich das zu, ich betrachte das einfach als ein Termersetzungssystem, nehme hier zunächst nochmal an, dass ich nicht gleich 0 direkt habe, sondern erstmal bin ich größer, dann steht da f von x minus 1, also f von a minus 1, solange das größer ist, verkleinert sich das jeweils, a minus 2 und so weiter, bis ich schließlich dann komme auf f von 0. Ja, solange also der Wert größer ist, wird er verkleinert und in dem Moment, wo ich 0 habe, als Argument, dann bricht die Berechnung mit 0 ab. Ja, ganz einfache Situation. F von x, ne, wird immer verkleinert und bei x gleich 0 wird abgebrochen. Solange also ich mit einem solchen Wert beginne, komme ich entweder direkt an diese Stelle oder wenn der Wert größer ist, wird er verkleinert, verkleinert und dann komme ich nach endlich vielen Schritten auf die Stelle. Was passiert aber, wenn a kleiner 0 ist? Wenn a kleiner 0 ist, dann ist natürlich diese Funktion nicht operationell definiert. Warum? Jetzt habe ich f von a, meinetwegen minus 1, das geht nach f von a minus 1, wäre dann also schon minus 2 und so weiter. Ja, wenn ich also mit einem negativen Wert starte, auch schon bei minus 1, dann wird immer kleiner und ich komme nie auf den Fall x gleich 0. Es bleibt immer in der Aufrufschleife stecken. Sodass aus dieser Überlegung folgt, die operationelle Semantik dieses Programms, könnten wir mal so, ja, wenn das Programm hier die Bezeichnung Pi trägt, dann würde man die operationelle Semantik dieses Programms angeben können. Ja, ich nehme mal wieder die Lambda-Notation, die gefällt auch nicht allen, wie mir berichtet wurde, aber ich sage gleich noch was dazu. Also, das kann ich angeben als die Funktion Lambda, die für ein a liefert. If a größer gleich 0, was war das? Hier sollte man richtig eine Variable schreiben. X. If x größer gleich 0, then 0. Das war der erste Fall. Und im anderen Fall ist es nicht definiert, deshalb lasse ich hier einfach die Geschichte weg. Vielleicht zur Lambda-Notation generell. Man schreibt also, wenn ich eine Funktion habe, meist die verwendet diese applikative Schreibweise, f von x gleich Ausdruck. Manchmal macht man in der Mathematik auch diese Bezeichnung. X wird abgebildet auf e durch f, dann lässt man das f da weg. Und statt dieser Schreibweise nimmt man auch diese Schreibweise, lambda x.e. Das sind alles gleiche Schreibweisen. Ja, die Lambda-Notation hat den Vorteil, dass man da keinen zusätzlichen Namen für die Funktion braucht. Das ist der Sinn. Und dann geht natürlich da ein ganzer Kalkül drauf los, der den Hintergrund bildet für die funktionale Programmierung. Und ich benutze hier eine gewisse Variante dieses Kalküls, indem ich weggelassene Fälle sind einfach nicht definiert. Also hier, das heißt, ein Argument x wird abgebildet darauf. Ich hätte hier natürlich genauso diese Geschichte applikativ schreiben können. Das ist ja die Funktion, die angewandt auf das Argument x natürlich genau dieses liefert. X größer gleich 0, denn 0. Ja, also ob ich das so schreibe mit dem Lambda hier auf der rechten Seite, hier steht die Funktion, das ist die, oder ob ich die Funktion direkt anwende, kriege das raus. Ja, das sind also immer gleiche Bezeichnungen. Ne? Sie sehen hier den Unterschied. So, das ist also die operationelle Referenz. Und jetzt gehen wir mal in die Fixpunktsemantik hinein. Fixpunktsemantik. Gehe mal direkt in die Fixpunkt-Iteration. Wir hatten gesehen, man kommt den kleinsten Fixpunkt, wenn man mit der leeren Funktion beginnt. Das ist hier einstellig, also lambda x. Das ist meine Bezeichnung für die leere Funktion, die Funktion, die nirgends definiert ist. Was macht man jetzt? Nun, man setzt die in dieses Einsetzungsfunktional hinein. Das heißt, wir nehmen hier diese rechte Seite und packen diese Funktion an der Funktionsvariable hinein und gucken, was rauskommt. Was kommt raus, wenn ich an dieser Stelle diese Funktion einsetze? Nun, das ist die Funktion, die x abbildet, auf diesen Teil. Also, if x gleich 0, then 0. Else, hier steht die nirgends definierte Funktion, also der Fall fällt weg. Es bleibt aber das übrig. Ja, nach dem ersten Iterationsschritt bekommen wir, das ist diese Nichtstriktheit der Verzweigung, die da drin steckt, da bekommen wir aus einer leeren Funktion durchaus eine Funktion, die definiert ist irgendwo, ja, in diesem Falle genau an einer Stelle. Das ist der Unterschied. Die ist nirgends definiert, diese Funktion ist genau an der einen Stelle x gleich 0 definiert und liefert doch den Wert 0. Jetzt setze ich diese Funktion wieder dort ein. Was kommt dann raus? Okay, was kommt raus? Nun erstmal wieder das, schreiben wir es hin. If x gleich 0, then 0, else So, und jetzt steht hier die Funktionsvariable. Dort setze ich diese Funktion ein. Ich nehme also diesen Aufruf an der Stelle x minus 1 für diese Funktion. Das heißt, ich muss hier einsetzen x minus 1. Ja, denn ich nehme jetzt diese Funktion, setze sie hier ein. X minus 1 gleich 0 ist dasselbe wie x gleich 1. Na, durch Anwendung des Funktionsaufrufs mit dem Argument x minus 1 hier steht dann dort als Bedingung x minus 1 gleich 0 oder x gleich 1. Also ich schreibe das mal hier drunter. If x gleich 1, then 0. Sonst habe ich nichts. Na, also wenn ich diese Funktion, die leere Funktion, dann kriege ich schon diesen Teil, setze ich diesen Teil dann da oben ein, dann kriege ich schon ein Argument mehr. Wenn ich jetzt diese Funktion hier einsetze, dann kommt wieder dieser erste Teil raus, dann muss ich diesen Aufruf für diese Funktion, muss diese Funktion mit dem Argument berechnen. Das heißt, in diese Funktion muss ich jetzt, um die nächste Iterationsstufe zu bestimmen, dieses Argument einsetzen. Das heißt, hier steht dann x minus 1 gleich 0 oder x gleich 1 gleich 0. Hier steht x minus 1 gleich 1, also x gleich 2, wenn 0. Sodass im nächsten Schritt ich habe 0, 1 und 2, die auf 0 abgebildet werden. Jetzt sehen Sie, wie der Hase läuft. Das ist die Fixpunktiteration, die dann im Grenzwert, wenn ich darüber die kleinste obere Schranke bilde, dann nehme ich die unendliche Kette, dann kommt jedes x natürlich dran, denn bei jedem Schritt kommt eins dazu, sodass als Fixpunktsemantik des Programms Pi sich ergibt genau die Funktion Lambda x if x größer gleich 0, ja, dann das sind all die Werte, die drankommen, then 0. So, jetzt sehen Sie, diese durch die Fixpunktsemantik bestimmte Funktion ist genau die gleiche, die ich hier operationell bestimmt habe. Ja, das ist, wie wir dann aus der Theorie wissen, der kleinste Fixpunkt. Es gibt aber durchaus andere, und das will ich Ihnen hier, kann man hier sehr einfach sehen. Das ist der kleinste Fixpunkt, wie man aus der Theorie weiß. Und dieser kleinste, der stimmt genau mit diesem berechenbaren Wert überein. Das heißt, die kleinsten Fixpunkte zeichnen sich dadurch aus, dass man sie berechnen kann. Die stimmen überein mit dieser. Geschichtlich gesehen ist diese natürlich zuerst da gewesen. Das war die operationelle Semantik. Und später hat man dann im Rahmen der mathematischen Semantik von Programmiersprachen diese Entdeckung gemacht über die Halbordnung und kam drauf, das kann man auch so beschreiben. Und dann zeichnet sich diese Berechnungssemantik dadurch aus, dass man genau diesen kleinsten Fixpunkt bekommt. Das kann man noch ausführlicher begründen, das will ich mal lassen. Ich will Ihnen nur noch zeigen, dass es auch weitere Fixpunkte gibt. Weitere Fixpunkte. Die müssen, das wissen wir aufgrund der Theorie, die müssen größer sein. Was heißt hier größer? Die müssen an mehr Stellen definiert sein. Also wenn ich weitere Fixpunkte habe, das sind das weitere Funktionen, die natürlich diese Funktion enthalten. Das müssen also Funktionen sein, die auch auf negativen Zahlen definiert sind. Im positiven Bereich müssen sie mit dem übereinstimmen, weil das die kleinste Lösung ist und alle anderen Lösungen diese enthalten müssen. Enthalten heißt, bezüglich des Graphen stimmen sie an der Stelle überein. Also weitere Lösungen können im Unterschied zu dieser kleinsten Lösung auch für negative Werte definiert sein. Und jetzt schauen wir mal in die Gleichung hinein. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt betrachten negative Werte. Da komme ich nie in diesen Fall hier herein. Ja, für negative x komme ich nie in diesen Fall hinein. Also für negative Werte muss gelten f von x gleich f von x minus 1 und dann immer weiter. Beginnen wir mal bei minus 1. F von minus 1 muss sein, f von minus 2 muss sein, f von minus 3, f von minus 4, f von minus 5. Wann kann ich denn diese Bedingung erfüllen? Ja, jetzt sind Sie dran. Wann kann ich diese Bedingung erfüllen, dass eine Funktion die Eigenschaft hat, f von minus 1 gleich f von minus 2 gleich f von minus 3? Ja, ich brauche nur auf den negativen Werten irgendeine Konstante nehmen. Ja, dann habe ich einen weiteren Fixpunkt. Also, weitere Fixpunkte sehen so aus, Lambda x, if x gleich 0, else, ja, von mir aus 17. Also Sie können irgendeine Konstante dort nehmen, denn Entschuldigung, x größer gleich 0. Ja, das war ja der Fixpunkt hier. If x größer gleich 0. Nicht? Else heißt dann natürlich, wenn x negativ ist, also diese Funktion hat für alle negativen Werte den Wert 17 und natürlich ist das auch eine Lösung. Denn Sie brauchen das nur einzusetzen, dann steht hier beim negativen Wert f von minus 4 meinetwegen, das ist 17 und hier steht f von minus 5 ist auch 17. Ja, durch diese Regression im Argument läuft das natürlich dann über alle negativen Werte und das wird nur dadurch erfüllt, indem ich für alle negativen Werte den gleichen Wert verlange. Die muss also konstant sein in diesem Abschnitt. Ja, das ist eine weitere Lösung natürlich, die aber uninteressant ist, weil ja, sie ist gar nicht eindeutig bestimmt. Da gibt es eine ganze Menge. Sie können ja irgendeine Zahl nehmen, irgendeine Konstante C wählen und das ist immer noch ein Fixpunkt. Aber das ist uninteressant. Der kleinste Fixpunkt, das ist der, den, ich glaube, sonst gibt es auch keinen. Es gibt nur diese Funktion und die auf diese Weise erweitert. Das liegt aber an diesem speziellen Beispiel, dass hier f von x und hier steht f von x minus 1. Das kann komplizierter sehen. Sie hatten ja schon eine Übung. Ja, das ist also der Hintergrund, den ich Ihnen da nochmal darstellen wollte. Gibt es da Fragen? Offensichtlich habe ich alle Fragen beantwortet. Das ist sehr schön. So, ja, es wird also dauern, bis wir zu dem Eigentlichen kommen. Ich sehe das schon. Ich will Ihnen nämlich heute doch noch den kleinen Nachtrag hier liefern zu dem Satz, weil das eine schöne verbandstheoretische Übung ist. Das heißt bei mir jetzt Nachtrag zu Kapitel 3. Nachtrag zu Kapitel 3. Also, es geht um folgendes Lemma, welches ich beim Beweis des Koinzidenztheorems brauche, des Theorems, was besagt, dass bei einer distributiven Funktion oder bei distributiven Informationstransformern dort beide Lösungen übereinstimmen. Und dabei brauche ich folgende Aussage. Also sei D mit kleiner gleich ein vollständiger Verband. Ein vollständiger Verband mit ACC. Das ist das, was wir in der Datenflussanalyse ja immer voraussetzen. Und F sei mal eine Transformation. Nicht? Diese, unsere Informationstransformer, das sind ja solche Funktionen. So, und jetzt gilt Folgendes. Wenn diese Funktion distributiv ist, das wird ja vorausgesetzt bei diesem Satz, man spricht dann auch von Distributive Framework, also wenn die Datenflussanalyse diese Eigenschaft hat, dass die Transformationsfunktionen alle distributiv sind, dann fallen die Lösungen über, stimmen die Lösungen überein. Dann kriegt man über die Gleichungslösung wirklich die durch Pfade definierte Lösung. Sonst ist sie nicht ganz so gut. Ja, aber wenn die Funktionen distributiv sind, dann kriegt man über diese Berechnungstechnik, denn die Gleichung kann man schön auflösen, nach endlich vielen Schritten terminiert das, so eine unendliche Folge gibt es gar nicht mehr wegen der ACC-Eigenschaft, also die Situation ist einfacher. Wenn diese Eigenschaft der Distributivität gegeben ist, dann stimmt das überein. Und dazu brauche ich folgende Eigenschaft, distributiv. Also ich schreibe nochmal dahinter, was es hieß, A join B, F von A join B ist dasselbe wie F von A join F von B und die Aussage ist, wenn das für zwei Elemente und damit für endlich viele Elemente gilt, dann gibt es für beliebige Teilmengen und das muss man sich, das brauchen wir dann, denn bei der Gleichheit kommt es darauf an, dass wir die Join-Bildung und die Funktionsanwendung, dass wir das verschieben können, wie wir gleich noch sehen werden. Also wenn das gilt, dann gilt sogar, dass f von jetzt einer beliebigen Teilmenge, nicht ganz, also nicht leer, muss es schon sein, dasselbe ist wie der Join von f von t. F von t, ich erinnere nochmal daran, ist die Menge aller Werte, die ich bekomme, indem ich hier ein beliebiges Element aus t nehme und dann die Funktion darauf anwende. F von t und ja, nicht, dass man das tun kann, das muss man sich erstmal überlegen und das wollen wir hier kurz tun. Das gilt also für alle Teilmengen, nicht nur der endlichen, die ungleich der leeren Menge sind. Gut, das wollen wir also hier jetzt zeigen. Das geht wie folgt. Also wir nehmen uns eine solche nicht leere Teilmenge. So, was müssen wir zeigen? Das ist unsere Aussage hier. Die eine Richtung ist relativ einfach zu sehen, nämlich von links, dass die linke Seite kleiner gleich der rechten ist. Warum? Also, wir wissen, unsere Funktion ist distributiv. Distributiv. Wir hatten uns damals überlegt, dass aus Distributivität Monotonie folgt. Aus Distributivität folgt Monotonie. Das liegt an diesem einfachen Zusammenhang zwischen dem Join und der Kleiner-Gleich-Relation. Wenn ich habe A join B gleich B, A join B gleich B, dann heißt das A kleiner gleich B. Das ist dasselbe. Ja, und aufgrund dieser engen Beziehung folgt aus der Distributivität die Monotonie. Also, das ist doch klar, denn distributiver Rahmen ist also ein schärferer, ist ein Rahmen mit zusätzlichen Eigenschaften. Monotonie ist in jedem Falle gegeben, distributiv ist mehr. Und deshalb stimmen dann die Lösungen überein. Also, Monotonie haben wir in jedem Fall, das hatten wir aber damals wirklich kurz gezeigt. Daraus folgt, nun, wenn f monoton ist, dann gilt natürlich, dass f von t kleiner gleich f von Limes von t. Warum gilt das? Warum ist f von t? F von t ist ja eine Menge von Werten. Nicht? Für jedes einzelne Element hier raus, also f von klein t, dieses klein t ist natürlich, wird hierdurch majorisiert. Nicht ein Element aus hieraus ist immer kleiner gleich, das ist ja die kleinste obere Schranke aller Elemente. Wenn ich also irgendein Element rausgreife, ist das kleiner oder gleich diesem Wert. Und wenn das für alle gilt, ist das also hier eine obere Schranke all dieser Elemente. So, dann kann ich aber hier die kleinste obere Schranke bilden. Wenn das also für alle diese Elemente eine obere Schranke ist, dann muss die kleinste obere Schranke kleiner gleich der sein. Also daraus folgt sofort, dass der Limes, also die kleinste obere Schranke, dieser Menge von Elementen kleiner gleich f von dem ist. Und das ist also eine unmittelbare Folge der Monotonie von f, die besagt, wenn ich im Argument etwas vergrößere, nicht hier steht ja ein Element klein t, das ist, wird hierdurch majorisiert, das gilt für alle Elemente, also ist das hier eine obere Schranke für all diese Elemente. Bilde ich dazu dann die kleinste obere Schranke, muss die kleiner gleich dem sein. Das steht hier. Das ist eine einfache Überlegung. Die andere Richtung ist etwas aufwendiger, aber interessant, wie man das macht. Da kommt natürlich ACC jetzt ins Spiel. Also die Richtung ist klar, wir müssen die Umkehrung zeigen. Also bleibt zu zeigen, dass die Umkehrung gilt. Von was hatten wir? Also ich habe das um, das ist kleiner gleich dem, hatten wir. Jetzt muss ich noch zeigen, dass die linke Seite kleiner gleich der rechten ist. Also f von Limes t ist kleiner gleich Limes von f von t. Das ist schon etwas subtiler. Also, wir zeigen zu diesem Zweck, dass es eine endliche Teilmenge in t gibt. Ich schreibe es erstmal hin. Es existiert eine endliche Teilmenge, die konstruiere ich mit Hilfe der ACC-Eigenschaft. Eine endliche Teilmenge, nennen wir sie mal TE von T. Nicht? Das ist ja der Punkt in der Aussage. Distributiv heißt, das gilt für zwei und dann gilt es auch für endlich viele, das ist klar. Also für endlich viele Elemente, da habe ich die Vertauschbarkeit. Das besagt die Distributivität. Die Aussage des Satzes ist es, das gilt nicht nur für endliche, sondern für unendliche. Nun kann ich allerdings hier eine endliche Teilmenge finden, sodass die kleinste obere Schranke dieser endlichen Teilmenge dieses überdeckt in der Schrankenbeziehung. Also mit der Eigenschaft, dass der Limes von T, also der Join von T, abgeschätzt werden kann nach oben durch den Join einer endlichen Teilmenge. Und damit werden wir sehen, sind wir dann fertig. Also ich komme, das ist der Schritt, wo man von der Unendlichkeit auf die Endlichkeit zurückkommt. Und das müssen wir also konstruieren, dass ich also hier wirklich eine solche Teilmenge finden kann, sodass ich diesen Join einer beliebigen Menge, einer unendlichen Menge, durch den Join einer endlichen Teilmenge ersetzen kann. Deshalb muss ich diese endliche Teilmenge konstruieren. Und das ist trickreich. Nämlich, wir konstruieren zunächst mal eine Kette. Konstruktion einer Kette in D. Die muss nicht unbedingt in dieser Teilmenge T. Also T ist jetzt unser Augenmerk. Ja, wir haben unsere Teilmenge T und wollen in dieser Teilmenge T eine endliche Teilmenge konstruieren, die bereits T majorisiert in diesem Sinne. Also dass der Join dieser endlichen Teilmenge größer oder gleich dem Join der gesamten Menge ist. Ich kann sich vorstellen, Sie haben irgendeine Menge und da gibt es dann eine endliche Teilmenge drin, sodass die kleinste obere Schranke bereits ausreicht, um sozusagen die gesamte Menge abzuschätzen nach oben. Nicht? Ich schätze diese Menge T mit dieser endlichen Teilmenge ab nach oben. Und das wird uns dann die Gleichung bescheren, denn auf diese endliche Teilmenge, da kann ich dann sozusagen die Distributivität anwenden. So, wie macht man das? Wie konstruiert man das? Nun, wir nehmen also eine Kette, ich schreibe das mal in dieser Notation hin. Ketten waren ja nach unserer Definition immer aufsteigende Ketten. Und wie konstruiere ich ein solches Ding? Nun, ich beginne mal mit einem beliebigen Element aus T. Ja, T sollte nicht leer sein, deshalb kann ich das tun. No, T ist ungleich leer, also nehme ich mir hier ein Element mal heraus. Auf dieses kommt es überhaupt nicht an. Das ist beliebig. Und jetzt mache ich einen Induktionsschritt. Ich sage, wenn ich das n-te Glied konstruiert habe, dann sieht das n plus erste folgendermaßen aus. Das brauche ich ja nur, damit habe ich eine Kette dann definiert. Also nehmen wir mal an, ich hätte das n-te Glied und konstruiere daraus ein weiteres Glied in dieser Kette. Wie folgt. Hier unterscheide ich für diesen Konstruktionsschritt zwei Fälle. Im ersten Fall bricht die Geschichte schon ab. Nämlich dann, wenn dieses n-te Glied bereits die gesamte Menge majorisiert. Ich suche ja eine endliche Teilmenge, die T beherrscht, also die quasi größer ist als, oder im Limes größer ist als T. Und wenn wir Glück haben, ist dieses Element selbst schon, das n-te, größer. Also wenn T schon majorisiert wird in diesem Sinne durch dieses Glied an, dann sind wir fein raus, dann sind wir fertig. In diesem Falle, Sie sind hoffentlich vertraut mit dieser Schreibweise von mir, das ist diese Mengenschreibe, das heißt immer, das ist obere Schranke für jedes Element. Also das ist eine Kurzschreibweise für klein t, kleiner gleich a von n, für alle t aus Groß t. No? Gut, also das ist größer als all diese Elemente hier. Und in diesem speziellen Fall, da lasse ich die Folge stationär werden. Da ist also an plus 1 gleich an und dann trifft das natürlich induktiv auch auf an plus 1 zu. Also gilt damit, dass auch an plus k gleich an. No? Denn wenn an größer ist und an plus 1 dasselbe, dann trifft das wieder zu und sodass, ja, wenn ich ein solches Element gefunden habe, dann bin ich fertig. So, und im anderen Fall, was mache ich da? Was mache ich im anderen Fall? Also im anderen Fall bin ich noch nicht in der glücklichen Lage. Ich bin noch nicht in der glücklichen Lage, dass dieses ant majorisiert. Dann muss es aber ein Element aus t geben, was kleiner oder gleich an ist. Das heißt das ja. No? Wenn diese Beziehung für alle Elemente aus t gilt, klein t kleiner gleich a nicht gilt, dann muss es ein Element geben, für das diese Beziehung gilt. Ein Element, was nicht majorisiert wird. Also dann existiert, das nenne ich mal bn, bn Element T, wenn T nicht majorisiert wird, muss das an einem Element festzumachen sein, mindestens einem. B, sodass also gilt mit Bn ist nicht durch An majorisiert. Und jetzt kommt der Trick. Was nehme ich jetzt als An plus 1? Ich möchte ja eine Teilmenge konstruieren, die die gesamte Menge beherrscht, ja, von oben. Und wenn ich hier so einen Kandidaten gefunden habe, der nicht beherrscht wird von dem letzten Glied, dann bilde ich einfach die kleinste obere Schranke von dem Glied, was ich schon habe, und dem Glied, was nicht beherrscht wird. Denn dann wird es beherrscht von diesem nächsten Glied. Ich gucke mir also bei der Konstruktion der Kette die Menge T an und wähle immer Elemente aus, die noch nicht von den bisher konstruierten Elementen beherrscht werden. Unter Beherrschung verstehe ich größer sein. Ja? So, dann nehme ich dieses hier dazu und damit habe ich natürlich eine Kette. Denn das heißt insbesondere, dass dieses echt kleiner ist. Das sollten wir vielleicht, das sehen Sie hier. Da B nicht enthalten ist in An, muss in jedem Falle An echt kleiner als An plus 1 sein. Denn wäre An gleich An plus 1, ist das wieder die Bedingung Bn ist kleiner gleich An. Ja? Also wenn hier dieses An plus 1 nicht größer wäre, sondern gleich dem, dann habe ich A gleich A join B. Das ist dasselbe wie B ist kleiner. Wenn nichts dazukommt, dann muss das B hier schon drin liegen. Wir haben aber gerade angenommen, dass das B nicht durch das AN, sodass wirklich was dazukommt, wenn ich den Join bilde. Gut, also hier kriege ich jetzt eine Kette und da schlägt jetzt ACC zu. Die Kette muss abbrechen. Ja, ich habe also ganz geschickt hier eine solche aufsteigende Kette konstruiert, die vielleicht abbrechen kann, aber ACC besagt, sie muss abbrechen. Das ist gerade die ACC-Eigenschaft. Also, wegen ACC folgt hieraus, dass wir eine solche Situation haben. Ja, wir beginnen mit irgendeinem Element aus A0, dann wird T noch nicht von oben beherrscht in der Beziehung, Ordnungsbeziehung, dann nehmen wir wieder ein B0 dazu, kriegen unser A1, dann ist es immer noch nicht der Fall, dann nehme ich B1 dazu und nur irgendwann muss gelten AN gleich AN plus 1 gleich und so weiter, AN plus 2. Das heißt, dieser Fall 2, der tritt eine gewisse Weile auf, aber irgendwann muss Fall 1 auftreten, sonst wäre es ein Widerspruch zur ACC-Bedingung. Ja, also ACC heißt, aufsteigende Ketten brechen nach endlich vielen Schritten ab. Also muss dieser Fall 1 eintreten und damit muss also eine solche Geschichte hier existieren. So, und damit, das ist schon die wesentliche Angelegenheit. Wir schreiben das Element AN mal hin. Das Element AN liegt natürlich nicht in T. Wir wollten doch Elemente aus T konstruieren. Wo steckt die endliche Menge? Wo steckt die endliche Menge, die wir konstruieren wollten, die sozusagen majorisiert? Das AN majorisiert, das wissen wir schon. Das AN, das letzte Glied, das ist hier, das ist größer gleich T. Aber das AN liegt natürlich nicht in T, denn vorher haben wir immer Joints gebildet und die Joints, die liegen irgendwo. Das A0, das lag in T, ja, das A0, von dem wir ausgingen. A0. Was war denn A1? A1 war A0 join B0. Das war A1 nach unserem zweiten Schritt hier. Ja, also, wenn ich hier A0 verwende, dann existiert ein B0, welches nicht abgeschätzt wird hier. Und dann nehme ich A0 join B0, das ist A1. Okay, das ist A1. Dieses A1 ist aber immer noch nicht in dieser gewünschten Position, die Geschichte zu beherrschen. Also werde ich ein B1 hinzunehmen zu dem A1 und kriege mein A2. Und so geht das weiter. Das heißt, das geht schließlich bis BN, dann kriege ich mein AN und dann hört plötzlich die Sache auf. Das heißt, dieses AN, was nach unserer Konstruktion wirklich größer gleich T ist, das liegt natürlich nicht in T, denn diese Joints, die liegen irgendwo, aber diese Elemente, die liegen in T. No? Das A0 vom Start her und das, was ich dazu nehme jeweils, das liegt in T, sodass ich hiermit eine endliche Teilmenge gefunden habe, deren Join gerade T überdeckt. Also schreiben wir das mal kurz hin. Das folgt und T ist kleiner gleich AN. Das ist der Fall 1, der hier aufgetreten ist nach der ACC-Bedingung. Ja, von daher wird das stationär, muss also Fall 1 sein. Das heißt AN majorisiert. Und damit gilt natürlich jetzt, dass wenn das eine obere Schranke ist, nicht, das heißt ja, majorisieren, so wie ich das jetzt ausgedrückt ist, heißt AN ist eine obere Schranke von T. Also muss die kleinste obere Schranke von T kleiner gleich dem sein. Also, somit gilt, dass die kleinste obere Schranke kleiner gleich dieser oberen Schranke ist, beliebigen oberen Schranke, und das ist natürlich gleich, noch das AN, ich habe es hier hingeschrieben, AN ist genau dieses Glied, also ich kann das auch so vielleicht schreiben, AN ist gerade der Join dieser Elemente A0, B1 bis Bn. Ja, das ist genau unsere Menge T-Index E. Nicht? Wir haben eine endliche Menge konstruiert, die wirklich diese beliebige Menge T abschätzt. Das gelingt durch diese geschickte Konstruktion einer Kette, die dann abbrechen muss. Und auf die Weise kann man dann genau eine solche Teilmenge, endliche Teilmenge finden. Das sind immer gewisse Anteile, die noch nicht beherrscht werden. Die packt man dazu. Und diese kleinste obere Schranke, die schätzt die gesamte Menge dann schon ab. Das liegt genau an der Konstruktion, denn wenn sie abbricht, muss dieses T kleiner gleich A gelten. Und wegen der ACC-Bedingung muss der Fall auftreten. Okay, damit folgt die Behauptung, schreiben wir es kurz noch auf. Damit folgt die Behauptung. Nämlich, was sollten wir zeigen? Dass die linke Seite kleiner gleich der rechten ist. Also F von Join T. Das ist natürlich jetzt, Moment, wir haben diese Gleichung, also F ist monoton, kann ich F also hier drauf anwenden, das heißt F von Join T ist kleiner gleich F von AN und das ist kleiner oder gleich, Moment, F von AN, da kann ich jetzt einsetzen, AN ist gleich dieser Wert ist der Join dieser endlichen Teilmenge. Ja, das brauche ich, klein ist sogar gleich. AN ist gleich dem, also F von dem ist gleich. Wenn ich Gleiches habe, kann ich auch die Funktion darauf anwenden, da bleibt es immer noch gleich. Also AN kann ich ersetzen durch den Join dieser endlichen Menge. A0, B1 bis Bn. Und wenn ich diese endliche Menge vergrößere durch die beliebige Menge T, dann wird der Join eventuell größer. Und wegen der Monotonie gibt das dann gleich dieses hier. No? Das war Blödsinn, das war nicht gut. Das war nicht gut. Wie geht hier von Join? Nein. Ich muss ja erstmal die Distributivität noch ausnutzen. Nicht? Was steht hier? Hier steht F von, das ist vielleicht an der Stelle günstiger, ich schreibe das mal für Sie suggestiver, argumentweise hin. Hier steht AN, das ist A0, Join B1, Join B2. Ja, jetzt habe ich den eigentlichen Effekt eben vermasselt. Ne? An dieser Stelle gelingt die Vertauschbarkeit wegen der Distributivität, die nur im Endlichen gilt. Die Distributivität sagt, dass für zwei Elemente ich das reinziehen kann. Wenn ich es für zwei Elemente tue, dann kann ich das natürlich sozusagen n-mal anwenden und kriege dann raus, das ist gleich, Distributivität heißt ja gleich, f von a0 join f von b1 join und so weiter f von bn. Ja, also im endlichen Bereich kann ich wegen der Distributivität die Join-Bildung mit der Funktionsanwendung vertauschen. Hier habe ich erst die Elemente gebildet. Also, das ist hier gleich f von jetzt dem Join dieser endlichen Menge. Ich schreibe es mal etwas anders hin. Ne? Der Join steht jetzt außen, obwohl er hier infix notiert ist, aber das schreibe ich jetzt mal Präfix. Und dann als Menge dahinter, dann habe ich hier... immer wieder falsch. Join steht außen. Der Join steht außen und das ist die Menge der f a0 und so weiter, f b1 bis f bn. Und ja, jetzt kann ich diese Menge natürlich durch die gesamte Menge t ersetzen. Das wird dann gegebenenfalls größer. Also das ist natürlich kleiner gleich dem Join von f von t, Entschuldigung, f von t. Ne, hier habe ich eine endliche Menge f von Applikationen und wenn ich diese einzelnen ersetze durch alle, dann wird das eventuell größer, Monotonie von f. Ne, und das galt es zu zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob wie viel Sie haben sehen können. Ich weiß, dass das Rechnen in diesen abstrakten Verbandstrukturen natürlich schon very abstract ist, aber ich glaube, dass die Konstruktion dieser Kette und dann die Anwendung der ACC-Eigenschaft doch recht anschaulich und suggestiv noch ist, sodass man das nachvollziehen kann. So, als letzte kleine Eigenschaft, und dann komme ich nach der kurzen Pause dann zu dem eigentlichen Satz, muss ich noch auf einen kleinen Punkt hinweisen, der zum Kapitel 3 gehört. Also wenn man die Dinge vollständig macht, braucht man schon etwas, aber es ist ein sehr zentraler Satz in der gesamten Vorlesung. Ja, diese beiden Sätze, also der Korrektheits- und der Vollständigkeitssatz, die stehen im Zentrum, das ist die Basis der gesamten Datenflussanalyse, deshalb habe ich mir hier mal den Luxus erlaubt und die verbandstheoretischen Grundlagen vollständig entwickelt. Man braucht hier noch so ein kleines Lemma, das ich gar nicht beweisen will, es ist relativ offensichtlich, aber ich will es hier trotzdem mal hervorheben, das Lemma über den Join doppelt indizierter Mengen. Doppelt indizierter Mengen. Was meine ich damit? Doppelt indizierte Mengen. Das ist Folgendes. Wir gehen wieder aus von einem Verband D, vollständig. Ja, ACC spielt ja keine Rolle, also das gilt immer. Und jetzt nehme ich mal eine Teilmenge, T, die doppelt indiziert ist. Das kommt ja vor. Das kommt insbesondere bei unserem Satz gleich vor. Wir haben also Elemente mit zwei Indizes und ja, der eine Index, der läuft über I und der läuft über J. Ja, das ist irgendeine Teilmenge, die nur so gegeben ist. Teilmenge von D, also das sei eine Teilmenge von D, die so gegeben ist. Bei dem Satz wird das eine sein ein Pfadindex, das ist die Menge der Pfade, und das andere, das ist die Menge der Vorgängerknoten. Aber die Eigenschaft ist eine abstrakte Eigenschaft, die ich mal so formulieren will. Man kann nämlich jetzt die kleinste obere Schranke, die wegen der Vollständigkeit ja existiert, für jede Teilmenge, also insbesondere auch für diese, das ist ja irgendeine Menge, die nur auf eine gewisse Weise gegeben ist, aber da habe ich natürlich den Join. Den kann ich mal so angeben, indem ich die Indizes hier drunter schreibe. I Element I und J Element J und hier habe ich A I J. Dieser Join für diese Menge existiert. Was man in der Anwendung aber oft macht, ist, dass man diesen Join über diese doppelt indizierte Menge zweistufig konstruiert. Das heißt, man hält erstmal das I fest und bildet den Join über die durch I bestimmte Teilmenge, die durch die J gegeben ist. dann hat man eine Menge von kleinsten oberen Schranken, die nur noch durch I indiziert ist, und dann bilde ich darüber die kleinste obere Schranke. Also anstelle eines Joints, einer kleinsten oberen Schranke, direkt für diese gesamte Menge zu bilden, kann man auch zunächst mal für jedes I die Teilmenge der A, sagen wir mal I0, der Teilmenge AI0J für alle J bilden. Und darüber existieren natürlich auch die kleinsten oberen Schranken. Und dann kriege ich eine Menge von Limites, indiziert durch I, und dann bilde ich da nochmal. Also, und hier steht schon, dass das dasselbe liefert, aber Sie müssen sehen, dass das ein Unterschied ist, ob ich das so schreibe oder ob ich das so schreibe. Ja, das ist ein Unterschied. Ich habe versucht, ihn gerade klarzumachen. An dieser Stelle bilde ich erstmal für jedes I, ich halte ein I fest und bilde dann den Join über die verbleibende Menge der Elemente, die ich durch Variation von J rauskriege. I ist fest. Dann bilde ich dafür eine kleinste obere Schranke. So, dann habe ich induziert durch I diese oberen Schranke und bilde davon die. Das ist etwas anderes. Aber es ist sehr leicht zu übersehen, dass das dasselbe ist. Das können Sie sich also, Sie nehmen sich irgendein Element hier raus, ein AIJ. Das liegt natürlich hier irgendwo drin. Und dann macht man hier größer, sodass das, was hier steht, eine kleinste obere Schranke von dem ist. Also eine obere Schranke von dem ist. Das ist die kleinste, also muss das kleiner gleich dem sein. Kann man sehr einfach sehen. Und umgedreht kann man auch, da will ich also hier nicht weiter drauf eingehen. Also Beweis schreibe ich mal trivial, was Studenten ungern lesen, weil das bedeutet, sie müssen an der Stelle nachdenken, warum das der Fall ist. Und um sich das zu überlegen, macht man natürlich zwei Richtungen, kleiner gleich und größer gleich. Dann nimmt man hier ein Element raus, guckt, dass das eine obere Schranke ist und so weiter. Ja, das überlasse ich Ihnen mal. Das brauchen wir aber. Und mit diesen Eigenschaften können wir gleich den Satz beweisen. Das dauert dann nicht mehr lange und das Programm, was ich heute habe, ist dann damit erledigt. Jetzt müssen wir erst ein bisschen wischen. Ja, wo haben wir unseren schönen Wischer? Ha, wer hat mir den entwendet? Mein schöner, da ist er. Nein, ich schätze den sehr. Die Hörer der Logikprogrammierung wissen warum. Also wenn dieser Schwamm nicht diese schöne Konsistenz hat, dann kann man ganz schlecht wischen. Also dieser ist hervorragend. Als ich die Logikprogrammierung laste, bekam ich zu Weihnachten von meinen Hörern einen Schrank. Einen solchen Schwamm. Oder so fast so einen guten. Fast so einen guten. Fast so einen guten. Ja. Sehen Sie, der verliert. Ja, das ist. Nicht? Hier kann man auch da noch wischen. Und die neueren, wenn Sie ins Geschäft gehen und kaufen so ein Ding, dann ist das eben nicht Sonnenschwamm, sondern ist das so ein Plastik, so ein Synthetikzeug. Das gibt kein Wasser ab oder nicht gut. Und dann verschmieren Sie die ganze Tafel. Und das ist, die Leute, die sowas konstruieren, die haben eben nie eine Vorlesung gehalten und nie gewischt. Ja. Na, sehen Sie, hier kann man immer noch wischen. Und das geht nur mit solchen Wischern. Ja, also durch diesen Nachtrag ist natürlich die Durststrecke noch etwas länger geworden. Aber wie gesagt, die Folie sollte Ihnen zeigen, dass also ab Mittwoch nächster Woche wir vielleicht auch heute noch schon ein Stückchen, aber wahrscheinlich nicht mehr, dann zu den Anwendungen kommen. Und als Anwendungen werden wir genau die drei oder vier Analyse, Optimierungsprobleme behandeln, also Common Sub-Expression Elimination, Dead Code Elimination, Konstantenpropagation und vielleicht auch diese Copy-Geschichte. Das gestaltet sich natürlich hier komplizierter, weil wir nicht nur einen Pfad haben, sondern eine ganze Menge. Und dann muss man gucken, wie man das macht. Die Sache ist aber insofern schön, weil wir in der Behandlung dieser Probleme bei der Straight-Line-Code-Analyse eigentlich schon diese vollständigen Verbände konstruiert haben. Ja, das muss man jetzt nur noch genauer nachgucken oder vielleicht etwas modifizieren. Aber Sie werden sehen, dass das, was wir dort getan haben, sich in diesen allgemeinen Rahmen einpassen lässt, weil die Informationsmengen, das sind solche vollständigen Verbände mit ACC. Oft ist es sehr einfach, weil die Verbände endlich sind, dann ist das trivialerweise der Fall. Die Monotonie muss man sich natürlich schon angucken, ist aber auch in der Regel gegeben. Distributivität gilt mal oder nicht. Also da kriegen wir beide Fälle raus, das unterscheidet sich schon. Gut, also jetzt kommt noch der Satz. Zwei Tafeln, das reicht dicke dafür. Also, das Koinzidenztheorem. Koinzidenztheorem. Und das war die folgende Aussage. Sei D ein vollständiger Verband mit ACC, wenn alle Phi K, ja, Phi ist in der Abbildung der Knoten, Unsinn. Ja, man soll die aus dem Kopf schreiben, dann vergesse ich immer die Hälfte. Man muss hier ja ein Datenflussanalysesystem vorausschicken. Sorry. Ja, Sie haben den Satz ja auch ohnehin schon notiert, also schreiben Sie jetzt erstmal dann mit, wenn das Neue kommt. Ja, also sind, so sollte man schreiben, sind in einem DFA-System, Datenflussanalysesystem Delta, die Funktionen Phi Index K, eigentlich Phi von K, aber wir notieren das so, distributiv, nicht nur monoton, sondern diese weitere Eigenschaft, aus der ja die Monotonie folgt, so gilt nicht nur, dass die MOP-Lösung kleiner oder gleich der Gleichungslösung ist, sondern dass die Pfadlösung, die hatten wir so bezeichnet, AI oben MOP, das ist ein Vektor der Länge n, wenn wir n Knoten haben und die standardmäßig durchnummerieren, von Informationen der einzelnen Knoten, ja, dann stimmt die überein. Und das besagt gerade auch, dass in diesem Falle die MOP-Lösung berechenbar wird. Denn wir haben gesehen, die Gleichungslösung kann man berechnen, indem man die Fixpunktiteration macht. Wir wissen aufgrund von ACC, die bricht ab nach endlich vielen Schritten. Ich kann also diese Elemente berechnen und dann stimmt das überein. Während ich dieses nicht so ohne weiteres berechnen kann im Allgemeinen, weil ich hier über eine Pfadmenge gehe und die Elemente dann sich nicht in irgendeiner Ordnung verhalten. Also das ist ein Vorteil für solche Eigenschaften. Und bei der ersten Aufgabe sollen Sie das mal testen. So, was muss ich jetzt zeigen? Nun, wir wissen bereits, dass die linke Seite kleiner oder gleich der rechten ist. Was ist das hier? Das ist der kleinste Fixpunkt. Wenn ich also zeige, dass die linke Seite ein Fixpunkt ist, das ist der kleinste Fixpunkt, dann folgt natürlich, dass das kleiner ist als dem. Ich muss also nur zeigen, dass für das Einsetzungsfunktional des Gleichungssystems dieses eine Lösung darstellt. Fixpunkt heißt ja Lösung in dem Gleichungssystem. Ich betrachte also das Gleichungssystem und die dadurch gegebene Einsetzungsfunktion, funktional kann ich hier nicht sagen, weil die Argumente keine Funktionen sind. Wenn ich das dort einsetze, muss das Gleiche rauskommen, das heißt Fixpunkt. Und dann folgt daraus, dass das gilt. Also, schreiben wir das erstmal hin. Beweis. Es bleibt zu zeigen, dass die linke Seite, die ich jetzt mal abkürzen will, das ist ja ein solches N-Tupel, A1 bis AN, das ist meine Kurzschreibweise für die Pfadlösung, die vollständig ausgeschrieben so lautet, AIN MOP, dass dieses ein Fixpunkt ist, also ein Fixpunkt unserer Gleichungstransformation T, also das A gleich T Delta von A. Und das rechnen wir jetzt einfach nach, ob das so ist. Wir beginnen also mit dieser Gleichungstransformation und stecken dort jetzt als Testwert sozusagen unsere Pfadlösung hinein. Das müssen wir jetzt mal ausrechnen. Sie erinnern sich nicht mehr oder doch noch, wie dieses T-Delta aussieht. Dazu schauen wir uns mal gerade hier das Gleichungssystem an. Das Gleichungssystem hatten wir so bezeichnet und die Gleichungen eines solchen Datenflussanalysesystems beginnen immer mit der ersten Gleichung, wo der Startwert, Dankeschön, wo der Startwert eingesetzt wird. Ja, so ein gewisses Gebrummel ertrage ich, aber ab einer gewissen Fonstärke nicht mehr, aber das wissen Sie ja alle. So, also x1, ja, das ist die erste Gleichung mit dem Startwert. Und wie sehen die übrigen Gleichungen aus? x2 bis xn, sagen wir mal allgemein xk. Was mache ich bei der Gleichung? Ich gucke mir die Vorgängerknoten an, die dort anliegenden Informationen, das sind also xi, durch die Variable xi abgreifbar. Und da muss ich die noch transformieren, um die entsprechenden Anteile zu bekommen, die durch Transformation in den Vorgängerknoten dann daraus entstehen. Also ich muss hier bilden den Join. Ich schreibe jetzt auch mal das Argument hier drunter. Variable Vorgängerknoten. Das wäre Vorgängerknoten von dem Knoten k. Das sollen meine i's sein und dann muss ich die Transformationen nehmen und sie anwenden auf die xi. So sieht es aus. Gut. So, jetzt haben wir die Geschichte hier angeordnet durch die Abzählung der Knoten 1 bis n. Gut, dann setzen wir das mal ein. Wenn ich das also mache, nicht die Gleichungstransformation, dann kriege ich genau diese rechten Seiten heraus und muss bei xi mein ai einsetzen. Also ergibt sich hier ds, ich schreibe jetzt nur mal das zweite, die zweite Komponente hin, dann steht dort der Join über die Vorgängerknoten des Knotens 2, weil wir an der zweiten Stelle sind, und hier phi i von, jetzt muss ich natürlich hier bei xi jetzt unseren Kandidaten a einsetzen, und zwar ai. AI, das ist die ite Pfadlösung. Das müssen wir jetzt mal weiter. Ach so, das endet hier natürlich noch nicht. Das geht dann bis n, aber wenn wir das bei 2 beherrschen, dann wissen wir, wie das allgemein geht. So, jetzt gucken wir mal, was passiert hier. I, das sind also die Vorgänger von 2. Nicht der Witz bei der Gleichungslösung besteht darin, hier bilde ich lokal die Joins, während bei der Pfadlösung, ich den Join über die Pfade bilde. Ich mache erst die Pfade zu Ende und bilde den Join ganz unten, während ich hier den Join immer so lokal bilde. Und dass das schön passt, das liegt daran, dass ich Join und Funktionsanwendung vertauschen kann. Das ist die Essenz des Beweises. Also, schreiben wir das mal aus. Phi, jetzt müssen wir das AI nehmen. Das AI, das ist genau die Pfadlösung an der Stelle I. Die schreiben wir mal direkt aus. Die Pfadlösung an der Stelle I, das war der Join, jetzt über die Pfade. Also ich bin an dem Knoten I und setze dort jetzt ein, an der Variablen xi, das ai, also die Pfadlösung. Das heißt, ich gehe über alle Pfade vom Startknoten bis zum i, bis zu einem Vorgängerknoten von i. Und sieht das aus? Das ist also über alle Pfade von Pfadknoten von 1 oder S Es ist der 1 hier bis nach I oder vor I. Und hier steht dann AI oben P von I. No? Das ist doch die Pfadlösung an der Stelle I. Also das AI oben P, AI oben MOP ist der kleinste obere Schranke, wenn ich alle Pfade nehme, vom Startknoten dahin. Das ist genau die Pfadlösung. So, dann rechnen wir das mal weiter. Wir wollen ja A rauskriegen. Ziel ist, dass hier nachher steht gleich A. Dann wissen wir, das ist ein Fixpunkt, das ist der kleinste Fixpunkt, also haben wir genau unser Ziel erreicht. So, jetzt müssen wir noch ausrechnen, dass das hier wirklich A2 ist, was hier steht. Dass das A1 ist, wissen wir schon. Aber wir müssen zeigen, dass die übrigen wirklich übereinstimmen mit der Pfadlösung, also dass hier A2 rauskommt. Und wie kann ich das jetzt ausrechnen? Ja, hier kommt schon die erste Stelle. Das kann ich reinziehen. Warum? Weil dieses Phi I distributiv ist nach Voraussetzung und nach dem Lemma eben gilt das dann nicht nur für endliche Teilmengen, sondern für beliebige Teilmengen. Hier habe ich nämlich eine unendliche Menge im Allgemeinen. Hier wird die Pfadmenge genommen von 1 bis I. Das ist in der Regel, denken Sie an Schleifen, eine unendliche Menge. Und jetzt kann ich dieses Phi I reinziehen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich kann damit die Join-Bildung sozusagen nach außen verlagern. Ja, was man bei der Pfadlösung tut, da kommt der Join erst am Schluss. Und an dieser Stelle folgt aus der Distributivität dieses Lemma von eben, dass die Vertauschbarkeit hier gestattet ist. So, also das ist dann Join I, Vorgänger von 2. Jetzt kann ich das rausziehen. Hier steht jetzt der zweite Join. Ja, Sie sehen schon, diese Doppelindizierung, die ich eben erwähnt habe, die kommt hier jetzt zum Tragen. Hier habe ich also erstmal I, der zweite Index ist das P, das läuft über die Pfadmenge von 1 bis I. Und das ziehe ich, kann ich reinziehen, also bleibt hier stehen als Element Phi I von A I unten I oben P. Noch, damit Sie ein bisschen auch sehen dazu, so das geht dann weiter mit den übrigen Elementen. Was ist das hier? Hier habe ich einen Pfad P vom Startknoten bis vor I, vor einen Vorgängerknoten. Und dann passiert, das ist sozusagen die Information vor dem Knoten I. Jetzt bin ich aber nicht an dem Knoten I interessiert, sondern an dem Knoten K. Ich muss also, um daraus die entsprechende Information für den Knoten K bekommen, dieses Phi I noch darauf anwenden. Das ist genau dann die entsprechende Eingangsinformation für K. Das bedeutet aber doch nichts anderes, als dass ich die Information für K nehme bezüglich des Pfades P.I. Ja, wenn ich den Pfad P nehme, dann läuft er bis vor I. Wenn ich aber hier noch einen Knoten dazu packe, den Pfad also genau um diesen Vorgängerknoten verlängere, dann ist das, was sich ergibt, genau dieser Ausdruck hier. Dieses Phi I ist genau die Transformation, die durch den Knoten I, der hier am Ende noch steht, durchzuführen ist. Denn diese Pfadinformation entsteht ja dadurch, dass ich mit dem Startknoten beginne und jeweils die Transformationen der einzelnen Knoten durchführe. Nicht das, was hier steht, hat die Form Phi J1 angewandt auf Phi J2, angewandt auf Phi J3, wenn das die jeweiligen Knoten sind, angewandt auf den Startknoten DS. Nicht das hier, die Pfadlösung. Das ist die Folge der Transformationen, die den einzelnen Knoten entsprechen. Das müssen Sie hier sehen. Das wird durch dieses P hier oben gegeben. P läuft bis vor I. Und jetzt kommt noch dieses Phi I dazu. Also es ist das Gleiche, als wenn ich quasi hier schreibe A I Index K oben PI. Wenn ich diesen Pfad um I verlängere, dann muss ich noch die Transformation zusätzlich, das ist genau das, was die Pfadlösung macht. Gut, das ist die eine Idee. Und die andere ist, dass es wurscht ist, ob ich zunächst den Limes über diese Pfade bilde und dann erst den Limes bezüglich der Vorgängerknoten, der endlich vielen, nehme oder ob ich sozusagen die Elemente in eins zusammenpacke. Das ist dieses Doppel. Index-Lemma. Das machen wir zuerst mal, dass ich diese beiden Joins zusammenziehe. Das ist dann ein Join über diese Menge, I-Element Vorgängerknoten von 2 und hier steht P-Element Pfad 1 bis I Und hier kann ich jetzt diesen Ausdruck, den ersetze ich jetzt durch AI unten K, oben P.I. Ja, das müssen Sie sehen. Das ist dasselbe. Ich schreibe es hier nochmal daneben. AI unten K, oben P, gefolgt von I, also den Pfad um diesen einen Knoten verlängert, ist dasselbe, als wenn ich den Pfad an dieser Stelle davor abbreche. Da muss ich natürlich gucken, an welcher Stelle ich bin. Das ist I. Also das ist Phi I angewandt auf AI unten I, oben P. Man muss nur sich vergegenwärtigen, was das heißt. Das ist die Folge der Transformationen, die entlang eines Pfades durch die Knoten bestimmt ist. Und hier kommt noch ein Knoten hinzu, nämlich der Vorgängerknoten von K, sodass ich dann beim Knoten K lande. Das ist wirklich ein Pfad, das muss man sehen. Das ist ein Pfad vom Startknoten nach K ohne den Knoten K. I ist ein Vorgängerknoten, also der letzte. Wenn ich den mit aufnehme, dann muss ich natürlich dieses Phi I noch an die Folge der Transformation dranhängen oder als letztes ausführen. Ja, und jetzt sehen Sie schon, wenn ich hier schreibe PI und nehme die Vorgängerknoten von 2.
Ist das K, das 2?
Ja, nein, das ist schon richtig. Hier bin ich, hier muss es 2 heißen, Entschuldigung. Hier muss ich 2, also in dieser speziellen Situation, weil I ja ein Vorgänger von 2 ist, ganz recht. Also nicht die Situation ist die, hier habe ich meinetwegen meinen Startknoten oder den Knoten 1 und dann habe ich hier mein I, davon gibt es natürlich mehrere, das sind die Vorgängerknoten und hier ist der Knoten 2. Das ist der Vorgängerknoten von I. Wenn ich hier die Information kenne, das ist also meinetwegen der Pfad P, dann ist dieser gesamte Pfad, das ist P.I, da wird noch dieser eine Knoten dazugenommen. Hier habe ich die eine Information, das ist mein AI oben P, die liegt hier. Und dann nehme ich noch Phi I davon, dann ist das die Information oder der Anteil, den ich hier habe. So, und jetzt ist klar, ob ich jetzt einen Pfad bis zu einem Vorgängerknoten und den noch dazu nehme und laufe über alle Vorgängerknoten, das ist dasselbe, als wenn ich die Pfade bis 2 nehme. Hier muss es auch 2 heißen. No? Also das ist, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, also das ist das Gleiche, als wenn ich dort nehme alle Pfade P, oder sagen wir mal P', ist eigentlich egal, Pfade von 1 bis 2 und hier schreibe ich AI oben P' von 2 und so weiter. Schreibe den letzten Ausdruck auch mal hin. P-Element Pfad von 1 bis n und hier steht AI oben unten n oben P-. Ja, also den Übergang verstehen Sie hoffentlich, denn hier wird dieser Pfad, das ist in der Tat ein beliebiger Pfad vom Startknoten zu 2. Warum ist das ein beliebiger Pfad vom Startknoten zu 2, weil P ein beliebiger Pfad zu einem Vorgängerknoten und ich alle Vorgängerknoten nehme. Also alle Kombinationen PI ist dasselbe wie alle Pfade von 1 nach 2. Ja? Also kann ich hier wirklich das ersetzen durch diese Beschreibung. Das ist genau das Gleiche. Und das ist natürlich genau meine Definition von A2. Also das ist gleich A1 bis AN gleich A und damit ist das Fixpunkt und muss damit größer oder gleich der rechten Seite sein und wir sind fertig. Ja, okay, damit sind wir also am Gipfel angelangt, dieses vielleicht etwas abstrakten Teiles und können uns dann sozusagen der eigentlichen Anwendung zuwenden. Also ich lege hier schon mal auf dieses Beispiel der Common Sub-Expression. Worin besteht jetzt die Aufgabe? Nun, Sie wissen, was wir wollen. Wir wollen also die gemeinsamen Teilausdrücke ermitteln und müssen dazu natürlich jetzt so ein Datenflussanalyse-System konstruieren. Aber wir haben es bereits konstruiert. Wir müssen nur noch Wir müssen noch die Verbindung herstellen. Und dabei ist natürlich, wenn Sie an Common Sub-Expression denken, die Situation etwas komplizierter. Warum? Beim Straight-Line-Code war das klar. Man schaut also die Ausdrücke an, die in dem Programm auftreten, und muss dann feststellen in einer Analyse, ob ein Ausdruck verfügbar ist. Wann ist ein Ausdruck verfügbar? Nun, wenn er wieder auftritt, aber das reicht natürlich nicht. Der Witz ist, bei dem Wiederauftreten eines Ausdrucks dürfen die Werte der Variable nicht verändert worden sein. Die Analyse prüft das nach. Ja, man markiert also die Ausdrücke und kann dann durch das Programm durchrechnen, hier wird das dann eine Gleichungslösung sein, ob ein Ausdruck an einer Stelle verfügbar ist. Nun ist es aber nicht mehr so, dass die eine Stelle über den einen Pfad erreicht wird, sondern wir haben im iterativen Programm natürlich die Situation, dass ein Knoten von einer ganzen Menge von Pfaden erreichbar ist. Und jetzt müssen wir verlangen, für die Ersetzung eines solchen Ausdrucks, nicht Common Sub-Expression, für die Ersetzung eines Ausdrucks, nicht nur, dass der auf einem Pfad, sondern der muss auf allen Pfaden berechnet sein. Aber er muss nicht auf allen Pfaden sozusagen den gleichen Wert haben. Stellen Sie sich zwei Pfade vor. Ja? Wir haben also eine Wertzuweisung. Die rechte Seite wird auf einem Pfad und auf dem anderen Pfad berechnet. Dann muss nur gewährleistet sein, dass auf beiden Pfaden zwischen der Berechnung des Ausdrucks und dem Wiederauftreten die Variablen nicht verändert werden. Aber der Wert des Ausdrucks kann durchaus ein anderer sein. Denn was werden wir machen? Wenn auf dem einen Pfad der Ausdruck bewertet wird, dann kriegt er die temporäre Variable TV1. Wenn er auf dem anderen Pfad berechnet wird, verwenden wir die gleiche Variable TV1. Und unten ersetzen wir den Ausdruck TV1. Dann ist es völlig egal, ob dieser Wert TV1 auf dem einen Pfad auf die eine Weise berechnet wurde und auf dem anderen Pfad auf eine andere. Ja, das muss man also sehen, wenn man dieses Problem Common Sub-Expression Elimination auf der Ebene iterativer Programme betrachtet. Aber gut, dazu werden wir in der nächsten Woche Mittwoch dann ausführlich was hören. Bis dahin.